Hallo und herzlich willkommen bei Tantra to go. Ich bin Christine Jansson, Buchautorin und Expertin für weibliche Lust und gelebte Intimität. Als Tantra-Lehrerin, Hypnose-Coach und Intimitätscoach begleite ich Frauen und Paare dabei, Lust, Nähe und emotionale Tiefe wirklich zu leben und nicht nur darüber zu sprechen. In diesem Podcast geht es um Liebe in all ihren Ausdrucksformen. Um Sinnlichkeit, um Beziehung, um Charme, um Lust und die Frage, wie wir Intimität so gestalten können, wie sie zu uns passt. Im heutigen Podcast geht es um ein spannendes Thema, und zwar um das Thema Sinnlichkeit und Transzendenz. Transzendenz bedeutet, dass man ein mystisches Erlebnis haben kann über die Sinne. Also ein Thema, das im Tantra ein ganz wesentliches und zentrales Ziel ist, nämlich über die Sinne. Nichts anderes bedeutet ja Sinnlichkeit, also über das Riechen, das bewusste Riechen, das Schmecken, das Fühlen, die Präsenz im eigenen Körper, wie wir darüber ein spirituelles oder mystisches Erlebnis haben können. Das ist eigentlich ein großes Ziel im Tantra. Und der heutige Gast, den ich eingeladen habe, ist wieder Wolf Sugata Schneider, der sich so super auskennt im geistigen Wissen. Er hat Theologie studiert und Philosophie und gleichzeitig hat er auch vieles erlebt. Er hat also ein gelebtes Wissen. Er ist Herausgeber der spirituellen Zeitschrift Connection. Und es ist was ganz Besonderes, dass ich mich mit ihm über dieses wunderbare Thema unterhalten darf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Wolf Sugata Schneider. Ich finde es toll, dass wir heute Morgen wieder über ein spannendes neues Thema reden. Transzendenz und Sinnlichkeit. Herzlich willkommen.
Ja, ebenso. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Thema. Ich finde Sinnlichkeit ein in der spirituellen Dimension unterschätztes Thema. Ganz wichtig. Freue mich auf unser Gespräch.
Ja, sehr schön. Du hast es ja gerade schon das Keyword genannt. Sinnlichkeit und Spiritualität ist für viele Menschen ja ein Gegensatz. Nicht im Tantra. Und deshalb war Tantra ja auch ein ganz besonderer spiritueller Pfad, der viele Menschen angezogen hat, schon vor 1000 Jahren. Wieso ist für viele Menschen Sinnlichkeit und Spiritualität so ein Gegensatz?
Naja, das liegt natürlich am Christentum, an der manichäischen, also gut und böse, stark unterscheidenden Tendenz im Christentum. Gott ist das Gute und dann der hat einen Widersacher, das ist der Teufel. Und die Sinnlichkeit wird durch den Teufel, den großen Verführer, symbolisiert als Figur im kosmischen Drama. Und wenn man dann als Mensch sinnlich ist, also über die 5 oder wie viele Sinne auch immer, sich starke Empfindungen hat, dann muss man gleich Angst kriegen, vom Teufel abgeholt zu werden, weil der ist ja der große Verführer und ich will ja in den Himmel kommen und Gott nahe sein. Also dieses Drama, ja, hat das Christentum 2000 Jahre lang oder wie lange auch immer dominiert und das ist ein ganz großes Hindernis zur Präsenz und natürlich zum Liebesgenuss und Naturgenuss. Alle diese Sachen werden stark behindert durch diesen Glaubenssatz, dass Sinnlichkeit irgendwie uns dem Teufel ausliefert.
Warum ist denn die katholische oder überhaupt das Christentum so lustfeindlich? Aus welchem Grund wurde dieser Glaubenssatz denn aufgebaut, dass Lust und Sinnlichkeit was Böses ist?
Naja, da gibt es viele Witze darüber, aber historische Untersuchungen aus. Ja, ich fange mal mit dem Witz an. Da heißt, die irischen Mönche, die haben ja das Christentum nach Mitteleuropa gebracht. Und damals gab es noch keine Rotationspresse und die Heilige Schrift musste immer abgeschrieben werden. von Hand von diesen braven Mönchen, die da richtig viel zu tun hatten. Das braucht ja viele Exemplare für die Missionen, für die Missionare. Und dann haben sie einmal bei Celebrate, also Gottes Botschaft, die Heilige Schrift, da hieß es Celebrate Life. Und dann haben sie statt Celebrate, da haben sie einen Buchstaben vergessen und dann hieß es Celebrate Life. Und so ist das Zölibat entstanden. Ja. Also durch einen Abschreibefehler mit großen Folgen. Und dann haben wir natürlich das Zölibat und die armen Priester, die kein Sexleben haben und dann sich vergreifen an den Kindern und so weiter. Das ist ja alles durch die Medien gegangen. Gut, das ist jetzt die humoristische Perspektive drauf, ja, auf diese schon auch sehr üblen Skandale, also wie die armen Leute, die halt, ja, es sind nicht erlaubt, eine Sexualität mit Erwachsenen zu haben. Und dann machen sie so einen Scheiß mit den ihnen ausgelieferten Kindern. Gut, aber jetzt zur historischen Quelle. Also es gibt viele Historiker, die sagen, das liegt an dem Bedürfnis nach Kontinuität in der Macht der katholischen Kirche. Denn wenn die Priester Kinder haben dürften, also die Heiligen, die Eingeweihten, die dann das Abendmahl abreichen dürfen, Sündenbefreiung und all dieses ganze Zeugs. Wenn die Kinder hätten, dann würden die also ihre Priesterwürde an die Kinder weitergeben und dann hätte man kleine Dynastien und dadurch, dass sie keine Kinder haben dürfen, also sie haben ja manchmal, aber das wird dann verheimlicht, kann die Kirche immer wieder neu die Priester autorisieren und so leichter ihre Macht erhalten. Ist ja ein bisschen marxistisch-materialistische Perspektive, aber hat was, würde ich sagen. Und die Kirche ist tatsächlich, die katholische Kirche, die älteste Institution, die dieser Globus je erlebt hat. Und sie existiert noch heute. Und in Deutschland laufen sie alle weg davon oder ganz viele, aber weltweit, Asien, Afrika, Lateinamerika, gibt es starke Zunahmen noch von den Kirchen. Ja.
Genau. Aber es sind ja nicht nur die Priester, die keine Sinnlichkeit leben dürfen, sondern es sind eben auch die Gläubigen. Da ist ja Lust und Sinnlichkeit wird ja verteufelt. Ja. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass man Menschen, die in ihrer Lust sind, vielleicht weniger kontrollieren kann?
Ja, hör nicht auf, das ist die psychologische Perspektive. Menschen, die diese natürliche Wildheit, dieses Gefühl von Freiheit, ich darf, ich bin erschaffen von Gott, von der Natur, so wie ich eben bin. Und dazu gehört eben diese Lust einfach am Baden, am Tanzen, am Wildsein, am Schreien, am Küssen, am Sex haben, an Haut-zu-Haut-Berührung, an Sex. Alles das ist ja, manche nennen den sexuellen Antrieb den größten des Menschen. Ich glaube, bei Sigmund Freud war das auch so. Und solche Leute kann man nicht so gut unterdrücken. Und da braucht man erst eine Philosophie, die sagt, du musst brav sein, Gott bestraft dich, wenn du was falsch machst. Also da werden gehorsame Bürger erzogen. Das kennen wir ja auch in der Politik eben. Die Charaktere, die sich dann an der Front verheizen lassen und das Vaterlandsliebe nennen. Und in der Psychologie haben wir es ja auch in den Religionen, dass du von Teufel bestraft wirst und im Fegefeuer schmoren musst, wenn du dem Widersacher Gottes nachgegeben hast, der will dich verführen. Ich meine, ich möchte auch die Komponente erwähnen, dass tatsächlich der sexuelle Drang ein sehr starker ist. Und wenn der einen überwältigt und man hat keine Disziplin, man kann sich nicht kontrollieren, dass man dann einfach drauf losmacht und tatsächlich auch viel zerstört. Ja? Also das ist eine sehr gewaltige Energie. Und deswegen wird auch in den tantrischen Disziplinen gesagt, also aufpassen, es ist gut, diese Energie gut zu kennen und dann kann man auch sie zügeln, dann kann man sie genießen, aber am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Genau. Jetzt hast du das Stichwort schon gegeben. Im Tantra ist es ja anders. Ja. Es ist eine Kraft, die entfesselt werden kann. Das ist ja auch das Wunderbare, Tolle. Ja. Aber eine Kraft kann in jede Richtung genutzt werden. Ja, die Sexualität, die Sinnlichkeit ist eine starke Kraft. Im Tantra geht man davon aus, dass diese Kraft zunächst mal erweckt werden sollte und dass man diese Kraft dann auch transformieren kann. Und dann kommen wir in den Bereich der Bewusstheit und der Spiritualität. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also so ist es, so wie du sagst. Und ich erwähne jetzt mal kurz den tibetischen Buddhismus. Darüber hatten wir ja auch schon einen Podcast. Also es gibt ja verschiedene buddhistische Richtungen. Im Theravada sind die Leute auch vorsichtig, sehr vorsichtig gegenüber der Sexualität und sagt, du kannst heilig und reif und erleuchtet werden, nur wenn du das weglässt oder ganz, ganz vorsichtig mit umgehst. Im tibetischen, im Tantra, also buddhistischen Tantra in Tibet, da sagt man, das ist die Abkürzung zur Erleuchtung für die ganz Mutigen, die mit dieser gefährlichen Energie gut umgehen können. Und da sagt man dann, es gibt rote und weißes Tantra. Das weiße Tantra lässt sich nicht auf körperliche Sexualität ein. Und das weiße ist so die geistige Praxis der Vereinigung der Gegensätze. Ja. Aber es gibt dann eben auch diese Abkürzung zur Erleuchtung, wo man eben dann sich ganz mutig den Weg hingibt und Disziplin übt, also auch, weil sich diese Gefahren bewusst ist, das erwächst. Da gibt es Yoga-Tantra-Praktiken dazu, der Erweckung. Und dann, man sagt ja, bei den Chakren, die Kundalini steigt auf und so bis in das höchste Chakra und so. Das sind halt so Theorien dazu. Und dann kann man damit umgehen. Und dann kann man jetzt, nehmen wir mal da, das für wahr, also ein ekstatisches, präsentes, mystisches, von mir aus auch erleuchtetes Leben führen, im Hier und Jetzt, in all der Sinnlichkeit. Ja.
Also ich finde, man muss ja noch gar nicht mal so weit gehen, dass man jetzt gleich sagt, alles, was ich tue im Leben, muss zur Erleuchtung führen, sondern wir sind Menschen und wir haben unsere Sinne. Und einfach die Sinne wahrzunehmen, sie ja, ganz bewusst wahrzunehmen, dadurch erreicht man ja Präsenz. Ja, ja. Man ist im Augenblick und letztendlich, Erleuchtung ist nichts anderes, meiner Meinung nach, als eben im Augenblick zu sein. Mehr und mehr zu lernen, wirklich im Augenblick zu sein. Das heißt, so ganz kann ich diese Gefahr nicht sehen. Die Gefahr wäre höchstens, wenn man sagt, ich verliere mich in einer suchtartigen Sexualität. Ja? Aber an sich die Sinne genau wahrzunehmen, das ist doch eigentlich was Wunderbares und was sehr Heiliges auch, oder?
Aha, ja, ja. Bloß der Genuss kann so groß sein, dass dann aus der Hingabe im Moment, die ja auch im Tantra in der erfüllten Sexualität gewollt ist, dass man dann sagt, oh, das will ich immer wieder haben. Und dann kann man mit diesem starken Sog, und das tatsächlich stark, eben nicht gut umgehen. Und da braucht es dann schon eine gewisse Reifung der Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist ja dieses Narrativ, wer bin ich gegenüber der Welt, für die anderen, diese Ich-Identität. Und die Hingabe, die ja eben im Französischen nennt man von kleinen Tod, Le petit mort, da verliert man sich. Man verliert sich wirklich. Aber wenigstens für diese paar Sekunden des Orgasmus will man sich verlieren und dann aber auch wieder rückkehren ins Ich und sagt, okay, das werde ich wieder haben. Wann geht's denn? Wann verabreden wir uns? Und gibt es irgendwelche Gefahren dabei, eben gesehen zu werden von den falschen Leuten, die dann irgendwie zu Gegnern, zu Feinden werden und so. Also Hingabe ist gewollt, aber es soll keine Sucht draus werden. Und noch zu diesem Punkt, dass du sagst, also Sinnlichkeit führt in die Präsenz und Präsenz ist ja eigentlich das Gewollte, ist die Mystik, ist die Reife oder die Erleuchtung. Ich würde auch sagen, jedes kleine Aha-Erlebnis ist ein Funken der Erleuchtung und die Erleuchtung ist eigentlich die Kulmination von aller Aha-Erlebnisse. So würde ich das mal sagen, um mal zurückkommen von diesem Erleuchtungsstrebertum, was ja auch sehr stressig sein kann, ja.
Ja, einfach Freude haben im Leben und jeden Augenblick genießen. Ich glaube, man kann das auch ganz weltlich formulieren und das ist vielleicht viel spiritueller als jemand, der sich besser findet als andere, weil er meint, er ist auf dem Erleuchtungsweg.
Spirituelle Arroganz ist was ganz Furchtbares. Und also Sinnlichkeit, auch noch zum Thema Sinnlichkeit, also wenn ich so die Frauenzeitschriften durchblättere, dann heißt es immer, oh, sinnlich, sinnlich, sinnlich. Und das ist ein Pseudonym eigentlich für Erotik und Sexualität. So direkt sagt man es nicht. Die an Online-Partnerschaft anzeigen und ich bin eine sinnliche Persönlichkeit. Ja, man übersetzt es dann, oh, du hast Bock auf Sex, ja, aber direkt sagst du es nicht, ja. Und ich finde eigentlich, das liegt an dieser noch immer christlichen Kultur, die sagt eben, Sex direkt zu nennen, ich habe Bock auf Sex, wer will mit mir? Das wird direkt, sagt man das ja nicht, ja.
Ja.
Man sagt einfach sinnlich und Sinnlichkeit ist dann ein so ein bisschen vertuschendes Wort, wobei Sinnlichkeit ja auch, ich meine, wenn die Bauern hier die Jauche ausfahren und das macht mir was aus, das ist ja auch Sinnlichkeit, Gestank sensibel wahrzunehmen. Also Sinnlichkeit heißt einfach über die fünf Sinne. Ich bin da sehr sensibel, ist mir nicht egal, ob es hier stinkt oder duftet, ob ich Musik höre oder Lärm, ob ich vor meinen Augen Schönheit sehe oder Hässlichkeit und speziell die Haut betreffend, ja, das ist ja unser größtes Organ, ob da gute Gefühle entstehen bei der Berührung, durch die Kleidung, die ich anziehe, durch die Menschen, die mich umarmen oder eben nicht umarmen, dann fehlt mir was. Also diese fünf Sinne, die uns in die Gegenwart, in die heilige Präsenz reinführen können. Und das ist ja eben die Gefahr für die Religion, die sagen, ihre Schäfchen können ihnen abhanden kommen, wenn die Menschen sinnlich werden, wenn sie die Freude in der Gegenwart empfinden, ja. Und dann nicht mehr so leicht manipulierbar sind durch die Ideologien.
Genau. Und du hast eben was sehr Schönes gesagt, weil viele Menschen, und ich ertappe mich ja selber dabei, ich gehe durch die Straßen und im Kopf bin ich bei irgendeinem Meeting oder bei irgendwas anderem und bin gar nicht im Augenblick, sehe nicht die Bäume, höre nicht die Vögel, bin also weg von meinen Sinnen. Und dann ertappe ich mich dabei und gehe ganz bewusst wieder zurück und sage, oh, wie schön, hier ist der Fluss, hier sind die Bäume, hier sind die Vögel. Und in dem Augenblick, wo ich das mache, bin ich ganz da im Weltlichen, ganz bei mir. Und das Interessante ist, man kommt ja erstmal ganz präsent auf die Erde zurück, aber in dem Moment, wo man es eben bewusst macht, passiert noch etwas anderes. Und zwar habe ich eine Übung oft oder ein kleines Ritual mit meinen Teilnehmern in Kursen, wo einer auf der Erde liegt, der hat die Augen geschlossen und jemand gibt ihm eine Sinneserfahrung. Das heißt, mit geschlossenen Augen spürt er, wie er berührt wird, spürt, darf irgendwas riechen, darf irgendetwas schmecken. Und das bringt ihn erstmal zu sich selbst, zu dem Körper, aber dann passiert etwas anderes. Er kommt in einen Zustand der tiefsten Entspannung und der Trance. Und das ist ja das Interessante, dass erstmal ein Hier und Jetzt kommt über die Sinneserfahrung, aber dann, wenn alle Sinne gleichzeitig erfahren werden, dann passiert noch etwas viel Größeres. Kennst du diese Erfahrung oder magst du darüber was sagen?
Ich kenne sie so gut und ich mag sie so gerne, ja. Also die Sinne als Hinführung in die Präsenz. Und man kann auch sagen, die Präsenz ist so die Vertikale gegenüber der Horizontale, dieses Ursache-Wirkung, jetzt und dann, Vergangenheit, Zukunft ist auch wichtig. Wir müssen ja planen, wir haben eine Vergangenheit, aber um ins Jetzt zu kommen, was zugleich die Ewigkeit und Zeitlosigkeit, also auch Todlosigkeit repräsentiert, kommen wir durch die Sinne. Und deswegen ist die Sinnlichkeit für die jetzt diese verkopften Religionen auch eine große Gefahr, weil die dann praktisch den direkten Zugang zu Gott, zur Natur, zur Präsenz, zum Heiligen, zum Zeitlosen haben. Ja, und
Das ist so wichtig, ja.
Das kann jeder der fünf Sinne, und ich würde den sechsten noch hinzufügen. Ich war gestern 4 Stunden lang in einer wunderbaren Sauna mit meiner Freundin zusammen. Wir lieben diese Hingabe an die Hitze, abwechselnd mit der Kälte. Das ist ja auch so eine Sinnlichkeit. Diese Körpererfahrung wird so direkt da. Man entspannt und ja, Gedanken sind immer noch da, aber wir sind einfach Präsenz. Präsent Hautberührung, Wärme, Kälte. Dann die unterschätzten chemischen Sinne, das sind Riechen und Schmecken. Und die für die Orientierung in der Welt wichtigsten Sinne sind das Auge und das Ohr. Ja. Also sinnliche Schönheit durch das Auge wird in der Partnersuche wohl ist der dominanteste Sinn, etwas mehr noch für die Männer als für die Frauen. Das Ohr ist aber auch ganz wichtig, die Stimmen, die wir hören, die Musik, die wir hören. Frauen mögen Hörbücher, da können erotische Geschichten drin sein. Für Männer ist es nicht so. Die wollen schöne Figuren sehen vor ihren Augen, ja. Und da gibt es ein bisschen Unterschied.
Auch, ich habe auch nichts gekippt.
Ja. Und in der Sauna, wir haben so schöne Figuren, männliche wie weibliche gesehen. Und auch alte Menschen können so schön sein, können sich so grazil bewegen und man kann auf eine sehr schöne Art altern. Ja. Und dann, also der Geruchssinn, der eben was sehr Animalisches ist, sehr tief geht. Man sagt, ich kann dich riechen, ich mag deinen Körpergeruch, der hoffentlich nicht von zu viel Parfum übertönt wird. Und wenn man sich dann riecht und beschnuppert, dann kommt als nächster Sinn die Hautberührung. Und dann sich ineinander einzutauchen, seelisch, körperlich und so wunderbar. Sinnliche, direkte Präsenzerfahrung. Das Heiligste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Für die Menschen, die dazu fähig sind, heiliger als in einer gotischen Kirche eben einen Chor zu hören.
Ja. Und du hast was sehr Schönes eben gesagt. Das ist ein direkter Zugang zu einer Kraft, zu einem Bereich, der über das Weltliche hinausgeht. Und das ist wahrscheinlich der größte Grund, warum nicht nur im Christentum, sondern auch in anderen Religionen, auch im Hinduismus, da ist Sinnlichkeit ja auch nicht unbedingt gefragt. Ja. Weil, wenn man den direkten Zugang, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal, zur göttlichen Kraft oder zu einer Kraft, einer energetischen Kraft, die größer ist als wir selber. Wenn wir den direkten Zugang dazu haben, zum Beispiel über die Sinne, dann brauchen wir keine Religion mehr. Und das ist genau der Grund wahrscheinlich, warum, ich glaube, die meisten Religionen eben diese Sinnlichkeit eher unterbinden, oder?
Ja, ich würde das auch sagen. Ich würde allerdings die Entwicklung der narrativen Persönlichkeit auch nicht unterschätzen. Es gibt schon unreife und reife Persönlichkeiten. Und Persönlichkeiten sind immer Strukturen von Narrativen. Also das ist die Person, für die ich mich halte, wo wir ja in diesen Enlightenment Intensive Workshops einander abfragen, sage mir, wer du bist. Das ist die Ich-Identität, die Frage, wer bin ich, auch im Sufismus. Und diese Persönlichkeit kann sich entwickeln. Es gibt das kleine Ich, dann gibt es ein größeres Ich, da kann aus dem Ich ein Wir werden. Und da kann in der mystischen Erfahrung das allumfassende Wir uns alle, also ich bin das Ganze, das ist eigentlich die Essenz der mystischen Erfahrung. Und eine Persönlichkeit kann sich dahin entwickeln. Eine Persönlichkeit ist aber immer ein Ich-Identität-Narrativ. Ja. Und die direkte Erfahrung, die mystische Erfahrung, Kim Wilber unterscheidet es sehr klar zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Erleuchtungserfahrung oder mystischer Erfahrung. Es kann parallel gehen, aber manche haben ganz hohe Persönlichkeiten, die sich eins fühlen, auch nicht nur mit allen Menschen auf der Erde, sondern mit Tieren und wollen deswegen keine Tiere essen und so. Also hochentwickelte Persönlichkeiten, aber die trotzdem nicht diese Transzendenzerfahrung im direkten sinnlichen Kontakt haben. Ja. Und dieses Vergehen im Moment, dieser kleine Tod, den ich schon genannt habe, das kann ja auch, du hast einen super Geschmack auf der Zunge und du schmilzt dahin und du sagst, boah, ich bin gar nicht mehr bei diesem, der Wind vom Meer, der streichelt meine Haut, wenn ich am Strand liege oder dieses Parfum oder der Geruch meiner Partnerin oder diese Berührung. Es muss ja nicht immer Sex sein, es kann diese direkte sinnliche Erfahrung durch Auge, Ohr, auch Musik, durch Töne, kann einen so hinwegreißen, dass praktisch dieses vermaledeite Ego, was man viele ja als das große Hindernis der spirituellen Erfahrung bezeichnen, das ist in dem Moment futsch. Du bist einfach hingegeben, you are surrendered. to the experience. Du bist da drin, du bist vergangen. Es gibt dich in dem Moment nicht mehr. Ja. Und dann kommt die Identität halt wieder. Und klar, die Religionen, die fürchten, dass Menschen sich so frei fühlen, dass sie sagen, ich pfeife auf den Katechismus und das Erleuchtungsstrebertum, ich bin jetzt hier und das ist für mich Gott und das Heimkommen zur Natur, zum Ganzen.
Ja, die Wahrheit ist meiner Meinung nach immer eigentlich etwas sehr Einfaches, was aber gleichzeitig unheimlich schwer ist. Wir alle haben Sinne und Sinneswahrnehmung. Aber sich wirklich zu fokussieren und dran zu bleiben, zu sagen, jetzt konzentriere ich mich mal nur auf den Duft. 5 Minuten konzentriere ich mich nur auf den Duft. Das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer.
Ja, im Vergehen in dem Duft, dieses Einatmen in den tibetischen 112 Techniken aus kaschmirischen, nicht tibetisch, kaschmirischen Tantra ist es ja auch. Du atmest ein den Duft oder bei der Wechselatmung mit deinem Partner. Du atmest ein und du vergehst darin. Du bist dann einfach gar nicht mehr. Ja, du verschwindest im Moment.
Genau, und das ist das Interessante, in dem Moment, wo wir uns wirklich konzentrieren auf eine Sinneswahrnehmung, und es geht sogar noch weiter, dass man dann sich nacheinander auf alle 5 Sinneswahrnehmungen konzentriert, und dann passiert genau das, dass man ganz präsent im Hier und Jetzt ist und trotzdem auf einmal ist man in einem abgehobenen Zustand. Das ist was Wunderschönes, was man aber üben kann und könnte und sollte. Zum Beispiel auch mit dem Partner, ja, weil wir wollen ja auch immer so ein bisschen Anregungen geben. Es ist also eigentlich eine leichte Übung, so mal sich zu sagen, okay, jetzt sind wir zusammen, jetzt begegnen wir uns beide, indem wir einen Sinneseindruck mal ausprobieren. Also uns zum Beispiel nur mal schmecken. Das kann sein, dass man mit der Zunge über den Körper leckt, dass man sich küsst. Ja, dass man einfach sagt, 5 Minuten mal konzentrieren wir uns nur, wie schmeckt denn mein Partner? Ja? Dann mal 5 Minuten oder 2 Minuten, wie riecht denn die Haut? Wie riechen die Haare? Wie riechen die Hände? Sich mal nur darauf konzentrieren. Und so beginnt eben die Sexualität eine andere Dimension zu bekommen. Sie geht über die Sinnlichkeit und das erzeugt eine neue Intimität.
Ja, ja. Ja, das sind ganz gute Übungen, die du erwähnst, die Sinne nacheinander mal darauf zu fokussieren und so. Mir fiel auch gerade der Augensinn noch ein, der manchmal unterschätzt wird. In der Meditation schließen wir ja die Augen und haben dann das Gefühl, wir sind mehr bei uns. Man kann, wenn man die Augen öffnet und Schönheit sieht, aber auch dieses Vergehen im Moment erleben. Und zur Einfachheit ist ja alles ganz einfach, hast du so gesagt. Und dazu fällt mir ein Satz ein, es versteckt sich im Offensichtlichen. Ich glaube, aus dem Englischen kommt es, it hides in the open space oder so ähnlich. Also die Wahrheit, die sinnliche Wahrheit, versteckt sich im Offensichtlichen, im offen Hörbaren, im offen Riechbaren auch. Die Wahrheit versteckt sich. Man braucht die nicht in den heiligen Büchern zu suchen oder hinter den Wolken im Himmel. Du kannst hinschauen, das ist es. Du kannst hinhören und lauschen. Das ist es. Du brauchst nicht zu suchen. Es ist schon da.
Ja. Oh, wie schön. Genauso sogar da. Ja.
Ja, Sinnlichkeit als Weg zu Gott, zur Natur, zur Freude, zur Liebe in der Partnerschaft, ja, zur Präsenz, zum Zeitlosen. Ja. Was für ein schöner Weg.
Was für ein schöner Weg. Und genau das ist der tantrische Weg. Die Sinne, die Sinnlichkeit, unseren Körper wertzuschätzen, aber sie nicht nur, wie du schon gesagt hast, einfach suchtartig zu leben, obwohl ich finde auch Sucht, wenn es eben da ist, dann sollte man es eben auch leben, bis man es irgendwann langweilig findet und einen Weg raussuchen möchte.
Also die guten Süchten von den schlechten unterscheiden und dann nur die guten fortsetzen, ja.
Ja, genau. Also ich finde sich was zu verbieten immer schwierig, ja. Wenn ich einfach ganz viel und ganz oft erleben will, mach's. Also meine Ansicht ist dann immer, mache es, bis es dir langweilig wird. Und bis ganz tief im Inneren dann der Wunsch nach Veränderung kommt. Erst dann ist man, glaube ich, auch wirklich offen für eine wirkliche Veränderung, die auch gefühlt ist. Das ist einfach so meine Einstellung.
Mach es viel und mach es achtsam und mach es umsichtig, auch deinem Partner die Umgebung betreffend, mit schade dich nicht selbst dabei, dir nicht selbst dabei. Das, ja,
Genau.
gute Tipps.
Ja.
Christine, ich habe gerade schon mal auf die Uhr geschaut. Unsere Zeit wird, glaube ich, bald zu
Geht
Ende.
dem Ende zu. Lieber Vossugata, ich danke dir so sehr für dieses tolle Gespräch. Das ist wunderbar. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Webseite wird in den Showcases, an Shownotes angegeben. Willst du noch mal sagen, dass Menschen dich auch finden können?
Ja, man kann mich natürlich auch in der Realität finden, im Münsterland, Greven bei Münster. Auf connection.de findet man eben meinen Kalender, wo ich wann bin. Connection.de. Man kann sich merken, alles ist mit allem in Verbindung. Das ist die Connection. Und .de ist meine Webseite. Dort findet ihr mich.
Wunderbar. Und wer mich finden will, ganz einfach www.christinejansson.de. Da findet ihr meine Bücher, meine Workshops und meine Coaching-Angebote. Und ich danke auch den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart und wünsche uns allen eine wunderschöne Woche. Tschüss.
Tschüss.